Wir sind hier live auf der Detektor FM Bühne auf der Leipziger Buchmesse und wie unschwer an der Menschenmenge, die hier vor uns steht, zu erkennen ist. Katja Riemann ist da.
Ja, ich finde es so toll, dass ihr alle da seid.
Es geht um dieses Buch, das hier vor uns steht, Zeit der Zäune, Orte der Flucht. Es ist ja so, dass sich Menschen schon immer auf die Flucht begeben haben, vor Krieg, vor Verfolgung, vor Hunger, weil ihre Lebensgrundlagen zerstört wurden und dass häufig die Geschichten, die über diese Flucht erzählt werden, Geschichten einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, erfolgreichen Flucht sind. Also Geschichten von Menschen, die irgendwann ankommen. Was ist jetzt mit den Menschen, die noch nicht angekommen sind? Diejenigen, die im Dazwischenleben, in Camps ausharren, in einem der vielen sogenannten Dschungel. Genau mit diesen Menschen hast du, Katja, dich ja getroffen. Ihr kennt sie vermutlich alle erstmal als Schauspielerin.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Also ich sag mal nur so, für die, die es nicht wissen, von Der bewegte Mann bis Fuck You Goethe 3 ist so alles
im Moment läuft Reset, das könnt ihr euch alle mal angucken.
Auf jeden Fall warst du, Katja, an diesen Orten der Flucht, in diesem Dazwischen unterwegs und hast über diese Erfahrungen ein Buch geschrieben, Zeit der Zäune, Orte der Flucht.
Ja.
Und ich freue mich so sehr, dass du jetzt hier bist, um ein paar dieser Erfahrungen auf dieser Bühne zu teilen. Mhm. Und ich sage nochmal, willkommen auf der Leipziger Buchmesse.
Vielen herzlichen Dank.
Katja, du bist für dieses Buch mehrfach, wie es auch im Buch heißt, an die Schmerzpunkte der Welt gefahren. Und zwar, was ich ja besonders erstaunlich finde, komplett allein, also ohne Team, ohne eine Institution im Rücken, die das Ganze organisiert. Hast du das ganz bewusst entschieden, dass du diese Reisen alleine machen willst oder war einfach niemand da, der
mich wollte? Ich kann dir sagen, ich habe ganz bewusst entschieden, das gleich auf Seite 1 zu verschriftlichen in meinem Vorweg. Also es gibt keine Einleitung, ich finde Einleitungen unerträglich, die sind dann 40 Seiten lang und ich denke, wann geht's endlich los? Und bei mir gibt es eine Einleitung, die heißt Vorweg und die ist anderthalb Seiten lang und da ist es mir wichtig gewesen zu sagen, dass ich diese Reisen alleine recherchiert habe, alleine losgereist bin. Ich habe mir auch meine Flüge und meine Busse und was nicht, meine Fähren selber gebucht, weil man natürlich in so einem allgemeinen Narrativ über Schauspielende oder über mich in diesem Fall ganz andere Vorstellungen hat, als meine tatsächliche Lebenssituation aussieht. Deswegen habe ich das gemacht und weil es ja auch nochmal eine andere Herausforderung ist, alleine in die Welt zu fahren, gerade als Frau, als mit so einem ganzen Redaktionsteam. Mhm. So. Hat aber natürlich ganz viele Vorteile, weil ich kann spontan sein und geschmeidig und es gibt immer nur mich. Egal, wo ich hingegangen bin, war da immer nur ich. Da war da nicht noch Ton und Kamera und Redaktion, sondern ich. Und ich bin total beweglich. Ich passe überall hin.
Und du kannst natürlich dich auch ganz frei entscheiden, wann du wohin fährst. Du schreibst ja auch in diesem sehr kurzen Vorwort, das soll jetzt keine sozusagen vollständige Auflistung aller geflüchteten Lager oder vollständige Abbildung aller existierenden geflüchteten Lager werden in diesem Buch.
Vielleicht darf ich dazu noch mal was sagen, Charlotte, weil das sonst so ein bisschen in eine Richtung geht, die eigentlich gar nicht der Inhalt meines Buches ist für die Damen und Herren hier als auch an euren zu Hause Radios. Ich habe kein Buch geschrieben über Geflüchtetenlager, sondern hauptsächlich über das Interim als auch über die Personen und Organisationen, die gute Ideen entwickelt haben vor Ort. Und von denen, das sind natürlich die Experten der Situation und von denen habe ich gelernt. Also um ein Beispiel zu nennen. Ich habe gefunden, eine Filmschule in dem geflüchteten Camp Moria, was ihnen allen noch was sagen wird, auf der griechischen Insel Lesbos. Ich habe Theaterschaffende begleitet in Nordindien, die zum ersten Mal in der sehr alten Geschichte der Tibeter und Tibeterinnen Theater gespielt haben. Und zwar ein Stück, was eben auch die tibetische Geschichte erzählt, ganz konkret über die Selbstverbrennung der Nonnen im Jahr 2010 als Protest gegen die Okkupation durch China. Ich bin mittlerweile stolze Co-Produzentin eines englischen Theaters, das heißt Good Chance Theatre in London, die sich mit ihrer performativen Kunst versuchen, humanitären Themen zu nähern. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Theater gebaut in Nordfrankreich, in dem Dschungel von Calais, der 2017 final zerstört wurde. Ich bin gereist mit Dr. Professor Jan Kieselhahn. Er würde es hassen, dass ich seine beiden Titel jetzt nenne. Traumatologe, Psychologe und Therapeut nach Kurdistan in die autonome Regierung, also nach Nordirak, in die Camps der Jesiden und Jesidinnen. Wie Sie wissen, gab es 2014 einen Genozid, den 74. Genozid in der Geschichte dieser Religionsgemeinschaft. Und viele Frauen und Kinder sind anschließend in die Sklaverei der IS-Krieger geraten. Das heißt, dort sind Menschen, die sind schwerst traumatisiert. Und was Kieselhahn versucht mit seinem Team, ist traumatologische Arbeit zu machen vor Ort. Und siehe da, er sagt, das können wir natürlich nicht alle machen alleine. Schon gar nicht irgendwelche Leute aus Deutschland oder Amerika, weil man ja auch gar nicht die Sprache spricht und aus diesem Kulturkreis kommt. Also, was hat er gemacht? Er hat einen ganzen Studiengang mit der Hilfe der baden-württembergischen Regierung eingerichtet an der Universität von Dohuk für die Psychologiestudierenden, die, wenn sie wollen, diesen Masterstudiengang von 3 Jahren machen können. Und dann können sie die Arbeit, die traumatologische, in den Camps selber machen. Also, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, weil ein Buch zu schreiben, wo ich von einem Camp ins andere reise, das wäre kein Buch, sondern Zynismus eigentlich. Nee, ich muss so schnell reden, weil wir nur 15 Minuten haben. Entschuldigung, Sie können es dann nachher langsamer abspielen.
Dann wird die Stimme nochmal ganz tief.
Bloß nicht klatschen, das geht alles von der Zeit ab.
Das war tatsächlich auch mein Eindruck, dass es sehr, sehr stark aus einer Beobachterperspektive und auch aus einer reflektierten Beobachterperspektive ja geschrieben. Man merkt gleich im ersten Kapitel, da bist du dann auf Lesbos unterwegs in Moria. Dieses Camp oder die Truppe, mit der du unterwegs bist, wird mit Steinen angegriffen und es ist alles, also es ist ja schon einfach wahnsinnig ernüchternd, die Zustände, die dort vorherrschen. Ne? Es ist vom Geruch zur medizinischen Versorgung gibt es einfach wahnsinnig viele Probleme. Trotzdem gibt es ja auch in dieser
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Wenn du sagst, es ist wahnsinnig ernüchternd, ich zitiere dich.
Das ist natürlich meine persönliche
Wahrnehmung. Was heißt das? Ich weiß gar nicht, ich verstehe den Satz nicht. Kannst du mir den aufschließen?
Ich glaube, es ist für mich persönlich ist es immer wieder eine ernüchternde Erfahrung zu lesen, zu erfahren, schwarz auf weiß vor Augen geführt zu bekommen, unter welchen Zuständen Menschen auf der Flucht leben müssen. Ging das dir anders?
Das ist ja so ein bisschen die Frage, wo will man hinschauen? Ne? Und wir haben natürlich auf der einen Seite, das wissen wir alle, in der sogenannten Debatte um das Ankommen, darüber habe ich ja nicht geschrieben. Ich schreibe über das Interim, über die Zeit dazwischen, worüber nicht so viel Bericht erstattet wird, sondern es wird natürlich über Herkunftsländer, über Krisen und Kriege und Perspektivlosigkeit, Diktatur und so weiter Verfolgung geschrieben, als auch über das Ankommen, sehr viel über das Ankommen, vor allem über sich selbst. Also weißt du, und es ist ja die Frage, wo will man hinschauen? Und ich habe halt versucht, nochmal, wir haben auf der einen Seite natürlich Anfeindungen, Ablehnungen, die Angst vor dem Unbekannten. Ja, interessante Formulierungen, die eigentlich gar nicht, da können wir gleich nochmal dazu kommen, also auch bei Zahlen und Daten. Und dann hat man aber auf der anderen Seite im Umgang mit Flucht in diesem Fall oder auch im Umgang mit Menschen, die vielleicht alles verloren haben oder in einer Not leben, gibt ja vielfältig ihr Not, gibt es so eine merkwürdige Art von Mitleid. Und dieses Mitleid wird direkt gefolgt von einer erneuten Viktimisierung von Menschen, die alle kein Opfer sein wollen. Niemand will Opfer sein, sie wollen auch kein Opfer sein. Zum Opfer wird man. Unfreiwilligerweise und hinterher wirst du als solches stigmatisiert und weiterhin als das behandelt. Und das ist natürlich sehr betrüblich, weil dir sowohl als Person, die man dann Refugee oder Flüchtling nennt oder auch das Opfer, wird dir die Nationalität aberkannt, als auch die Schärfe deiner Biografie oder dein Bildungshintergrund. Und ich habe ja sehr viele Menschen getroffen, die Wissenschaftler sind, Ärzte, Lehrer, Schriftsteller. Also meine Kollegen sozusagen, ne? Und die so eine Merkwürdigkeit, die total nett gemeint ist und bestimmt unabsichtig hegemonial. Ja?
Ja, macht's nicht besser natürlich.
Die existiert aber und zack, rutscht man irgendwie wieder in sowas Hierarchisches und ich weiß nicht genau, warum man das sollte.
Mhm. Das erinnert mich gerade auch daran, dass du erzählst ja auch in dem Buch von der Filmschule, die du dort dann begleitet hast.
Genau.
Und von dem Film, den du gemacht hast.
Ja.
Und davon, dass die Menschen, die diesen Film sehen, dann häufig danach so ein ehrliches Erstaunen haben, dass da ja kluge Menschen leben. Also, ja.
Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute Abend in der Alten Handelsbörse mit einer unglaublichen Soziologin mein Buch präsentieren darf und darüber sprechen und denken und auch davon vorlesen. Die Soziologin heißt Theresa Coloma-Beck, ehemalige DDR-Bürgerin, und sie forscht über Gewalt. Und ich habe in dem Buch habe ich einige Gespräche mit Experten und Expertinnen, Soziologen, Menschenrechtsanwälten, als auch die Chefin von UNHCR, also die Vorsitzende UNHCR Deutschland. Und ich habe zum Beispiel Theresa Coloma-Beck gefragt, was ist denn eigentlich Gewalt? Weil wir reden so viel über Gewalt und wie kommt sie in die Welt und wie definiert man sie sozusagen? Und sie sagte was sehr Interessantes, das wird sie heute Abend natürlich nochmal hoffentlich ausführlicher erläutern. Sie sagte, Gewalt ist schwierig. Weil wir denken ja immer, wir sind so kriegerisch und gewalttätig. Aber wir entscheiden uns für das Schwierigere. Nicht Gewalt ist viel leichter, aber nicht so geübt. Und der größte Produzent, fand ich auch irgendwie beeindruckend, zu nochmal so zusammengefasst zu bekommen, der größte Produzent von Gewalt ist der Staat, mit dem Monopol natürlich auch auf Institutionen wie Militär, Polizei und so weiter, und die Familie. Ja. So, und warum ich das eigentlich sage, heute Abend wird uns für ein weiteres Gespräch mein junger Freund Jascha, der jetzt 20 Jahre alt geworden ist, der auch in meinem Film zu sehen ist.
Auch im Buch eine Rolle spielt.
Genau, der bei Refocus auf Lesbos angefangen hat, Film zu studieren und jetzt in Leipzig Film studiert. Und wie er sagt, die afghanische Antwort auf Quentin Tarantino sein will. Und ich bin mir sicher, er wird es. Er hat einen Kurzfilm gedreht, letztes Jahr in meiner Wohnung übrigens. Und der hat in Brüssel bei den internationalen Filmfestspielen den Students Honor Award gewonnen. Ja, also das heißt, es gibt Geschichten, die uns irgendwie vielleicht aus unserer Haltung so ein bisschen rausschieben und uns aus einer Vorverurteilung.
Man muss natürlich sehr oft sich diese Geschichten einfach immer wieder vor Augen führen, damit man nicht reinfällt in dieses Huch, das sind ja kluge Menschen, das ist ja erstaunlich. Du schreibst auch darauf, dass eine Reaktion häufig ist, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Hast du das Gefühl, das fällt zusammen, das gehört zusammen, dieses nicht sprechen können, nicht wissen, was man sagen soll, mit dieser, ja, mit diesem Staunen, dass da echte Menschen auf der Flucht sind?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, da fällt mir jetzt nicht so eine richtig gute Antwort ein. Aber darf ich was anderes sagen?
Sehr gerne.
So, total ignoriert, das tut mir so leid. Ich habe so kurze Zeit, ich dachte, ich gebe Ihnen noch mal so ein paar Zahlen, die man sich ganz schnell merken kann oder so, weil es ja immer so Gefühle gibt und Meinungen, und dann sagt man, ich finde, und das ist doch aber, und dann gibt es so Zahlen, darum liebe ich WissenschaftlerInnen so sehr, und dann gibt es diese Zahlen und dann kann man trotzdem was anderes fühlen, aber es hat gar keine Überschneidungsmenge. Nur noch mal zur Erinnerung, Sie werden es vermutlich alle wissen, als ich mit den Recherchen zu meinem Buch anfange, gab es 80 Millionen vertriebene Menschen weltweit, jetzt gibt es 103 Millionen laut UNHCR. Davon sind 70-75% Binnengeflüchtete, das heißt, das sind Menschen, die innerhalb ihres eigenen Landes den Ort ihrer Heimat fliehen. Also von Leipzig nach Bayern zum Beispiel. So 70-75% sind es. Dann sind 20% der vertriebenen Menschen, wie zum Beispiel Personen, die vor dem Krieg in Syrien fliehen, die gehen in die Nachbarländer. Das ist dann Libanon und Jordanien. Ich bin dort gewesen. Das sind nicht Menschen, die mit so einer, die Exportweltmeister sind. Also diese Länder, diese Gesellschaften. Und dann gibt es eben 5%, ein kleines bisschen mehr, mal mehr, mal weniger, die nach Australien, Amerika oder versuchen, nach Europa zu gelangen. Und dann gibt es so ein Wort, das nennt sich Flüchtlingsstrom. Ne, das narrieren die News auch irgendwie ganz gerne. Es gibt es auch in anderen Ländern. Der Nigel Farage hat damit quasi den Brexit gewonnen sozusagen. Ich bin diesem Wort nochmal nachgegangen. Und Flüchtlingsstrom, das Wort, ist entstanden in der Zeit zwischen 45 und 50, als 12 bis 18 Millionen Deutsche ihre Heimat verloren hatten. Alles verloren hatten, die in bitterster Not waren und aus den Ostgebieten Richtung Westen zogen. Das waren 12 bis 18 Millionen, das waren deutsche Menschen, die dieses Wort geprägt haben, nicht Syrer. Und ich finde, daran können wir uns immer so ein bisschen erinnern, weißt du? Ich habe die Frage nicht beantwortet, das tut mir so leid. Mir ist dazu nichts eingefallen, was irgendwie gut gewesen wäre.
Das kann gut mal passieren und ist ja auch schön, wenn du es einfach offenlegst, weil manchmal antwortet man dann ja auch einfach irgendwas.
Trotzdem, ich sehe schon, ihr könnt weiterreden.
Also ich sehe schon, dass du dich ganz stark als Botschafterin siehst, sozusagen auch für dieses Thema, ne? Dieses Thema einfach in die Gesellschaft zu tragen. Ich will trotzdem nochmal versuchen, nochmal ein bisschen in deine konkreten Beobachtungen in diesem Buch reinzugehen. Es gibt ja diese, diese Camps, die du besuchst, und dann gibt es die Orte, in denen sozusagen keine offizielle Infrastruktur geschaffen wird oder die einfach zerstört wird oder zu voll ist und sich dann diese inoffiziellen Strukturen bilden, diese Dschungel. Vielleicht kannst du uns an einen dieser Orte mal mitnehmen und einfach beschreiben. Du schreibst an einer Stelle, die heißen zu Recht Dschungel. Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, wie du das wahrgenommen hast.
Habe ich mein Mikro ausgeschaltet? Nein. Ja, also ich war an vielen inoffiziellen Lagern. Also vielleicht auch da nochmal zur Erinnerung, es gibt natürlich das sogenannte Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR nennt sich das. Die sind nicht in Griechenland oder in Frankreich. Warum nicht? Weil sie für den globalen Süden zuständig sind. Denn Frankreich und Griechenland und Deutschland, so ganz Europa, sind ja demokratische Gesellschaften. Und deswegen sind die Regierung, die demokratischen Regierungen, als auch die Europäische Union zuständig. Es gibt sie zwar vor Ort in beratender Funktion, aber nicht in entscheidender Funktion. Also ein Beispiel, ich habe mit den UNHCR-Kollegen in Ouagadougou, Burkina Faso, Westafrika gesprochen. Dort gibt es im Moment wohl das größte Geflüchtetenlager der Welt mit 4 Millionen Menschen. Das sind mehr als Berlin, es Berliner gibt. Das hat UNHCR gebaut und verwaltet und betreut es. Ja, das ist, glaube ich, so. Dann gibt es die Dschungel und dann gibt es etwas, das ist vielleicht interessant. Was passiert, wenn ein Dschungel zerschlagen wird, wie zum Beispiel 2019 in Calais, Sie werden sich daran erinnern, von der französischen Polizei und dem Grenzschutz, und interessanterweise sind dann die Menschen, die sich halt für solche Belange interessieren, das sind ja jetzt nicht so viel, die zeigen dann mit dem Finger auf die Franzosen, und das ist auch erstaunlich, weil die Menschen, die dort sind, 2000 Leute, manchmal vielleicht 5 maximal, die wollen ja gar nicht in Frankreich bleiben, die wollen nach England, ja, ins United Kingdom zu ihren Verwandten. Das heißt, das Problem ist nicht Frankreich, das Problem ist England. Open the gates, da ist der Ärmelkanal, da sind Leute rübergeschwommen und manche Menschen versuchen 30, 40 Mal sich auf irgendeinen LKW zu tackern. Ja. Also 2017 wurde dieser Dschungel zerstört und mit Bulldozern plattgefahren. Aber die Menschen sind ja nicht weg, also ziehen sich die Menschen in die Wälder zurück. Woanders, an einem anderen Ort, den ich besucht habe, in Ceuta und Melilla, das sind die spanischen Enklaven, Sie werden es wissen, in Marokko, das ist sozusagen Europa auf dem afrikanischen Kontinent. Demnach ist das natürlich umzäunt, wie so ein Hochsicherheitstrakt sozusagen. Auch dort gibt es kein offizielles Camp und dort gibt es auch kein inoffizielles Camp. Dort leben die Menschen in den Hügeln. Mein ehemaliger Mitbewohner hat dort gelebt. Jetzt habe ich aber die Frage beantwortet, ne?
Absolut. Es war genau die Antwort auf die Frage. Und ich sehe mit Schrecken auf die Uhrzeit, dass es leider auch schon die letzte Antwort sein muss. Lesen Sie dieses Buch. Dort steht
noch
viel mehr
drin. Lesen Sie bitte
dieses
Buch oder lassen Sie es sich, wenn Sie möchten, von mir vorlesen. Auf Spotify oder auf vielen anderen, das finden Sie auf meiner Homepage. Das sind 8 verschiedene Download-Möglichkeiten. Auf Audible gibt es das noch nicht. Kommt aber, dann kann man spazieren gehen oder, keine Ahnung, Wäsche zusammenlegen. Und dann begleite ich Sie durch den Tag. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Das sagt Katja Riemann, ihr neues Buch Zeit der Zäune, Orte der Flucht. Übrigens, die Zäune beziehen sich auch auf dieses, oder der Titel von diesem Buch ist auch entstanden bei diesem Besuch des ehemaligen Dschungels in Calais. Ist beim Fischer Verlag erschienen. 449 Seiten, kostet in gebundener Ausgabe, Sie sehen es vor sich, 26 Euro. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank und entschuldigen Sie meinen komischen Arm, der ist gebrochen, darum mache ich so komische Bewegungen.
Dann auf jeden Fall auch noch gute
Alles
Besserung.
Gute. Bleiben Sie gesund.
und danke fürs Zuhören.